So, Microsoft Zero Day gefixt. Wir lassen einfach keine Office-Dokumente mehr durch.
Oh, schöne Idee.
Anhänge an E-Mails werden jetzt einfach mal direkt entsorgt. Keine Quarantäne, direkt.
Ja, ist ja schon lange überfällig, ne? Wer schickt denn noch DocX-Dateien und
Excel? Ja, hat keine Office-Dokumente rumzuschicken.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Wartungsfenster. Mit mir dabei...
Die Claudia.
Genau, und ich bin der Patrick. Glück auf! Da sind wir wieder, diesmal mit einer kleinen Referenz auf die gerade aufgepoppte neue Office Zero Day namens Folina.
Folina.
Ja, sie hat einen sehr blumigen Namen irgendwie. Dabei ist sie irgendwie so gar nicht blumig.
Nein. Zumindest keine schönen Nicht-Blumen, die man haben will.
Nein. Genau, nein. Wir kommen gleich nochmal darauf zurück, nachdem wir uns artig bei Yvonne bedankt haben, denn es ist etwas sehr Unglaubliches passiert. Es gibt so zwei magische Momente beim Podcasten. Der erste ist der erste Kommentar. Das zweite ist die erste Spende. Und aus irgendeinem Grund scheint sich das hier jemand anzuhören und es für so gut zu befinden, dass man uns eine kleine Spende in den Hut geworfen hat. Yvonne, ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Und das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen, genauso wie iTunes-Bewertungen. Wir haben gerade mal 7 Stück, da muss noch mehr her. Mhm. So viel zur Hausmeisterei. Kommen wir direkt mal zu dieser putzigen Zero Day, die da jetzt aus dem Hut gesprungen ist.
Mhm. Ist Office? Office, genau, oder Office in Indirect Office.
Ne? Ja, es ist doch, es ist irgendwie, ja, Indirect Office. Also es geht darum, der offizielle CVI ist 2022-30190 mit einem Score von 7,8.
Das ist ziemlich hoch schon.
Ja, das ist auf jeden Fall so hoch, dass man ein bisschen nervös werden darf. Punkt dabei ist, dass mithilfe des Microsoft Windows Support Diagnostic Toolkits Schadcode in Office-Dokumenten nachgeladen werden kann, und zwar irgendwo aus dem Netzwerk. Und ja, Microsoft hat noch keinen Patch, aber ein Workaround. Entweder man löscht lustig einen Schlüssel in der Registry, alternativ gibt es auch die Möglichkeit, via Gruppenrichtlinie die Troubleshooting Wizards lahmzulegen. Mhm. Genau, und die Preview Pane im Datei Explorer sollte man auch abschalten.
Hat man die nicht sowieso schon vor 20 Jahren abgeschaltet, weil die sowieso immer alles Mögliche kaputt gemacht hat? Oder ja,
das heißt, kaputt gemacht
war,
hat. Also sie war halt auf jeden Fall immer ein bisschen gefährlich an der Stelle. Mhm. Weil klar, das ist ja das Gleiche wie mit der Nachrichtenvorschau im Outlook. Also ich habe die Nachrichtenvorschau im Outlook auch immer ausgeblendet. Ja. Ich lasse mir noch nicht mal die ersten Zeilen von E-Mails anzeigen.
Nur der Betreff, den Absender.
Genau, bei mir entscheidet nur der Betreff, ob eine E-Mail gelesen wird oder nicht.
Nein, der Absender auch.
Seitdem ich Teams habe, gucke ich eh nur noch unregelmäßig in meine E-Mails. Also E-Mail ist keine gute Idee, mich zu erreichen.
Dito.
Es gibt sogar also die dringende Empfehlung, wohl nach diversen Stick, BSI und so weiter, also wirklich diese Preview-Pane, sowohl Outlook als auch im Datei-Explorer diese abzuschalten. Mhm. Bei Office-Dokumenten der gute alte Protected View, ne, so öffnest Office-Dokument und sie werden erstmal im Protected View angezeigt, schützt dich auch vor der Ausnutzung dieser Lücke, aber das ist ja irgendwie das Erste, was die Leute dann wieder
rückgängig machen.
Genau.
Jeder klickt in diesen gelben Balken rein. Ne?
Genau, ich möchte das Ding jetzt einfach in den Bearbeitungsmodus bringen. Ist natürlich auch dann blöd. Mhm. Was ich auch interessant fand, war direkt der Hinweis darauf, dass die Lücke sich natürlich auch ohne Makros ausnutzen lässt. Ja. Das ist natürlich auch nochmal ziemlich hässlich, ne? Weil
das
viele Kunden
hässlich.
Haben ja gelernt, Makros oder...
Makros sind böse.
Ja, nicht nur Makros sind böse. Also Makros kann man ja nutzen, wenn sie signiert sind.
Klar.
Aber halt so diese unsignierten Makros, die zu aktivieren, das haben ja mittlerweile viele Kunden verstanden, dass das keine gute Idee ist. Ja, und jetzt hast du halt eine Vulnerability, wo du das noch nicht mehr brauchst.
Es sollte dann nicht ohnehin ein Office-Update kommen, was die Ausführung von unsignierten Makros zumindest massiv erschweren sollte?
Ja, ich meine auch, das hatte ich gehört. Ich weiß gar nicht, für wann es vorgesehen war, ob das, oder ob es da jetzt einen vorbereitenden Patch gab.
Kann auch sein, dass es noch kommt.
Office-Updates sind halt was, das wird einfach bei mir installiert. Da gucke ich mir das selten an. Wir suchen das nochmal, wir recherchieren das nochmal nach und verlinken das dann auch brav in den Shownotes.
Du hast natürlich gar keine Kunden, die sich selber mal mit VBA und oder Access irgendwie lustige, wichtige Programme selber gebaut haben.
Also ganz ehrlich, ich glaube, dass das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist hässlicher VBA-Code.
Ja.
Schlicht und ergreifend. Ja. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Unternehmen mit Hilfe von selbstgehacktem, selbstgefrickelten VBA-Zeug, was auf Office-Versionen oder was nur noch auf Office-Versionen läuft, die man eigentlich gar nicht mehr einsetzen sollte.
Weshalb die dann auch noch Office 2010 oder sowas haben, ja, genau.
Ja, ich habe das so oft schon gesehen, so in Controlling und so, dann steht unter irgendeinem Schreibtisch ein PC und dann, nein, diesen PC nicht anfassen, der ist der IT unbekannt und dann läuft da irgendein Zeug drauf, was die Abteilung selbst gebacken hat.
Auf einem Windows XP-Rechner. Mit Office 2007.
Wenn es nicht so traurig wäre.
Wenn es nicht wahr wäre.
Wir wissen beide, lachen? Dass das wahr ist, weil wir haben das beide schon gesehen. Office ist halt immer noch so ein Einfallstor für alles Mögliche. Und ja, auch sowas gibt es. Ich meine, die logische Vorsetzung von VBA ist ja jetzt Power Automate Desktop, womit die Leute dann auch alles Mögliche noch automatisieren können. Die Idee dahinter ist gut. Ich glaube, kritisch wird das an der Stelle, wenn solche Sachen halt verwendet werden, um halt Prozesse zu streamline, Abkürzungen, Shortcuts in Prozessen oder einfach halt auch Daten und Informationen zu generieren, die die betriebseigenen Informationssysteme nicht hergeben. Mhm. Ja, sei es Auswertungen, sei es Systeme mit Daten füttern und so weiter. Da findet man sowas dann schon mal und ja, das ist immer problematisch, wenn das halt total unreguliert ist.
Aber das ist doch einfach nur das andere, wo wir in 10 Jahren drauf gucken und sagen, oh, da geht keiner dran, weil...
Ja, da geht keiner dran, weil wenn das halt nicht mehr läuft, dann geht halt irgendwas nicht. Ne? Und ich meine, du hattest ja mal so ein lustiges Projekt, wo es darum ging, so Zeug zu härten und zu reviewen.
Ich habe so gehofft, dass wir nie wieder darüber reden müssen.
Ja, es tut mir leid, sehr traumatisch. Hier liegt hier auf meiner Couch. Aber es ist so. Ne? Und das ist halt... Ich kenne es auch noch von meiner Frau, die war mal in einem Unternehmen im Risk Management da gab es sowas auch. Sowas wird natürlich dann irgendwann immer einkassiert oder eingefangen oder zumindest geht da mal irgendwann einer vorbei und sagt, okay, das muss man sich mal ansehen.
Ja, manchmal gibt es auch so Aufsichtsbehörden, die dann ankommen und sagen, so nicht.
Ja, ist halt scheiße, wenn du dann aus deiner selbstgefrickelten Software abschlussrelevante Zahlen rausholst und dich irgendwann mal einer fragt, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich mal geguckt, ob die Zahlen wirklich stimmen, die Sie da rausholen? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich meine, man ist ja natürlich immer sehr confident, was seinen eigenen Code angeht, aber wenn der von Stack Overflow kommt.
Welcher Code kommt denn nicht von Stack Overflow? Gibt es eigentlich noch Code auf der Welt, der nicht irgendwie mal auf Stack Overflow stand?
Help me Stack Overflow. ich hatte letztens noch so einen lustigen Tweet gesehen, wo es dann auch irgendwie so, ne, mein Job als Developer irgendwie so 1% coden und irgendwie so 44% Code von Stack Overflow kopieren und zusammenstöpseln.
Ja. Du meinst, sie machen das gar nicht anders als wir?
Also ich als Low-Code-Developer, ich darf das, ja? Ich darf das und ich darf mir auch so Code in meiner Code-Halde irgendwo hinlegen und den immer wieder rauskramen und dann einfach so lange zusammenbauen, bis es funktioniert. Aber ich bin ja auch so ein Low-Code-Developer. Ich habe ja auch keinen eigenen Anspruch, dass mein Code besonders schön ist oder so. Er muss halt irgendwie einfach nur funktionieren.
Ich? Bist du sicher?
Wie meinst du das jetzt? Also er ist immer schön formatiert, aber...
Ja. Okay, gut. Es ist mehr als andere Skripts, die man so rumfliegen sieht. Wo waren wir?
Ja, wir waren bei einer Zero Day und gefühlt hatten wir am Vatertag auch so einen kleinen Zero Day, der sehr unverhofft kam.
Da habe ich schon ein bisschen erstaunt geguckt, als ich das gelesen habe.
Ja, also die Spatzen haben es ja irgendwie so einen Tag, zwei vorher schon vom Dach gepfiffen, aber als dann irgendwie am Donnerstag, also kurz dazu, wir nehmen am 31. Mai 2022 auf, also eigentlich viel zu früh. Ja, normalerweise sind wir ja immer spät dran, aber wegen der anstehenden Urlaubszeit mussten wir diese Aufnahme ein bisschen vorverlegen, was aber auch aufgrund der anstehenden Themen vielleicht gar keine so schlechte Idee war. Denn letzte Woche Donnerstag, es war dann der 26. Mai, ging ein Announcement raus, dass unser heißgeliebter Softwarelagen VMware von Broadcom gekauft wurde. Oder es zumindest eine Absichtserklärung beider Unternehmen gibt, oder eine Absichtserklärung, sich von Broadcom übernehmen zu lassen. Mhm. Was fällt dir zu Broadcom ein? Erster Gedanke.
Netzwerkkarten.
Genau. Ne, ja. Das ist so allgemein das, unter dem man halt Broadcom so verortet hat, so eine Netzwerkkartenbude. Mhm. Ja? VMware sieht da ja ein bisschen anders aus. VMware hat ja auch so eine kleine Übernahmehistorie.
Mhm, die waren Dell EMC. Wann sind die abgelegt worden?
Vor Jahren mal von EMC gekauft worden, damals noch für unter 1 Milliarde US-Dollar, also ein Schnäppchen.
Schnäppchen.
Dann ging ja EMC zu Dell und dann letztes Jahr im November oder im März angekündigt, aber dann tatsächlich im November realisiert, dann der Go Public von VMware, also wo Dell dann halt VMware an die Börse gebracht hat, maßgeblich um eigene Schulden zu tilgen. Fun Fact, dass Michael Dell und auch ich glaube Silver Lake, so eine Investmentbude, weiterhin mit zu den größten Anteilseignern von VMware gehört. Ich glaube irgendwie, allein Michael Dell hat glaube ich irgendwie 40% weiter an den VMware-Shares gehalten. Dell war ja auch eine Zeit lang mal weg von der Börse, die hat Michael Dell ja auch dann wieder private genommen und ich glaube, die sind dann auch 2018 wieder an die Börse gegangen. Ja, und Broadcom übernimmt VMware für schlappe 61 Milliarden US-Dollar.
Eine Milliarde, jetzt 61 Milliarden, okay.
Genau, und das ist, jetzt kommt mir nicht mit inflationsbereinigt und sowas. Ich hatte mir eigentlich für die Folge überlegt, jetzt einen lustigen Saarland-Vergleich zu bringen. Nach dem Motto, 61 Milliarden entspricht dem Bruttoinlandsprodukt des Saarlandes. Nein, das Saarland liegt deutlich darunter. 61 Milliarden entspricht ungefähr dem Bruttoinlandsprodukt von Thüringen. Und Broadcom und VMware oder dieser Übernahme wird dann halt mit Cash und mit dem Austausch von Aktien gehandelt. Aber jetzt muss man mal Broadcom, diese kleine Netzwerkkartenbude, mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Denn Broadcom ist gar nicht so diese kleine Netzwerkkartenbude, für die wir sie immer gehalten haben. Die Kollegen haben da nämlich einen ganz beachtlichen Track-Record hingelegt. Und auch da gab es dann wieder ganz lustige Verbindungen in der Vergangenheit, die mir so gar nicht klar waren. Also der CEO von Broadcom, Tan Hock Eng, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, was das für ein Landsmann ist. Ich sage jetzt mal frech, Asiate.
Du weißt auch nicht, wie es sich ausspricht in Wirklichkeit.
Ich habe das mal ein bisschen hin und her und mal ist er auch als Hock Tan irgendwie, ich weiß, ich hatte das Problem in meiner Bachelorarbeit auch schon immer, da habe ich ja über das Toyota Produktionssystem geschrieben und ich hatte schon immer das Problem mit den Japanern, die hatten ja dann auch immer mal so
Japaner
hin und her.
Aber
gut. Broadcom ist gar nicht sein erster Gig, sondern der Kollege hat ist mit Avago gestartet und Avago ist aus Agilent hervorgegangen. Agilent ist 61 als Halbleitersparte von HP gegründet worden.
61 schon?
61. Okay. Ja gut, HP gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Agilent Technologies war dann halt tatsächlich mal die Halbleitersparte von HP. Und Avago ist dann irgendwann auf eine lustige Einkaufstour gegangen. Lustig deswegen, weil sie 2013 haben sie LSI gekauft. Woher kennst du LSI?
SCSI-Controller. SCSI-Controller, ja.
Dann haben sie 2015 Broadcom übernommen. Und jetzt ist was Lustiges passiert. Jetzt hat nämlich Avago den Namen von Broadcom angenommen. Und dann ging die Einkaufstour sehr lustig weiter.
Die haben die gekauft und haben den Namen des Unternehmens, das sie gekauft
haben. Angenommen. Mhm. Genau, Sitz Singapur. Und sind dann weiter einkaufen gegangen. Also Tan Hock Eng ist dann quasi mit der schwarzen MX bei Brocade vorbei.
Brocade, ne? Auch.
Ja.
Ah, okay.
Brocade macht ja auch mehr als nur Fiber-Channel-Switches. Die hatten also tatsächlich ne, SD-WAN-Zeug, die hatten Router, die hatten Switches, die hatten WLAN und alles hin und her. Broadcom kam daher, hat Brocade gekauft und hat dann angefangen, den Laden zu filetieren. Nämlich die SD-WAN-Sparte ging zum Beispiel an AT&T.
Ach.
Die Software-Router Vajata sind verselbstständigt worden. Das ganze Netzwerk und WLAN-Zeug ging an Rukus und Router wohl an Extreme. Das heißt, was übrig blieb, waren am Ende Fiber-Channel-Sachen.
FC-Switches.
Korrekt.
Ah, okay.
Ja, dann ging das weiter. 2017 hat man sich dann versucht, Qualcomm unter den Nagel zu reißen. Das hat nicht geklappt nach Intervention von Trump. Für 117 Milliarden wollte man Qualcomm halt feindlich übernehmen. Das hat nicht funktioniert, weil es kann ja nicht sein, dass ein Laden aus Singapur irgendwie ein US-Unternehmen übernimmt.
Ja.
Und angefressen davon wurde dann auch der Sitz von Singapur nach San Jose verlegt. Und 2018 hat man dann CA gekauft, Computer Associates. Ich kenne die Jungs noch von
ArcSurf.
Genau. Ich kenne es noch also, ne, als CA ArcSurf, lustig unter Netware oder in Oculan, der Antivirus fürs Netzwerk, ganz toll.
Ach so.
Oculan.
Okay. Ja, das sind wieder so Dinge, die kenne ich gar nicht mehr.
Aber komm, du hast die Kartons im RZA stehen sehen.
Das versteht jetzt aber wirklich nur ein sehr kleiner Kreis unserer Hörer.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
Genau. 2018 halt CA gekauft. Und jetzt, das war schon ganz interessant. Die haben für CA 20% über Börsenkurs bezahlt.
Mhm.
Ja, immerhin 19 Milliarden. Primär wegen dem Mainframe-Business, was CA noch hatte.
Ja.
Also die haben wohl relativ viele Produkte da rund um Mainframe und tralala. Und die hatten da schon angefangen, relativ viel so DevOps-Cloud-Zeug auch zusammenzukaufen. Also CA hat selber Unternehmen gekauft, um diese Sparte halt auszubauen. Und dann kam halt Broadcom daher und hat die sich eingesackt. Interessant dabei auch, CA war zu dem Zeitpunkt ein Laden mit wenig Wachstum, aber konstant Umsatz und Gewinn. Also der CA hat 4,2 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht und hat davon 4,2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und davon waren immerhin 1,2 Milliarden Gewinn. Mhm. Das ist schon ziemlich profitabel. Mhm. Die Einkaufstour hat da aber noch nicht aufgehört, sondern dann kam Symantec.
Ich versuche gerade den roten Faden zu finden.
Dass sie, also der, das Erste, was CA und Symantec bei mir verbindet, ist tatsächlich Backup. Symantec Veritas, Backup Exec?
Ja.
Net Backup?
Ja.
Ja. Nein, das haben sie verkauft. Also sie haben Symantec übernommen.
Ja, wir hatten auch CA ja schon.
Ja, richtig. Aber sie haben trotzdem Symantec übernommen und haben das ganze Datenmanagement-Zeug als Veritas wieder ausgegliedert und haben Symantec halt eigentlich nur wegen Security gekauft. Ja. Und jetzt kommt die nächste Softwarebude daher, namens VMware, die man jetzt dann gekauft hat.
Das heißt, besser als an mir vorbeigeht, ja.
Ja, das muss man halt mal so ein bisschen aufgreifen. Aber man muss schon sagen, bevor diese ganze Software-Sachen kam, also was 2018 mit der Übernahme von CA eingeläutet wurde, davor waren ja Übernahmen von, ich sag mal, eher chip-orientiertem Hardware-Business. Ja, also LSI hat man gekauft, Broadcom hat man dann wegen Fiber Channel gekauft, Qualcomm hätte man wahrscheinlich wegen Wi-Fi, LTE-Chips und sowas übernommen und da ist dann auch so ein bisschen so diese Gemeinsamkeit, also Broadcom ist bekannt für Breitbandmodems, Wi-Fi-Chips, Switching-Fabrics und so weiter. Das hat denen auch ein bisschen Stress zum Beispiel mit Nvidia eingebracht. Nvidia hat Cumulus Networks gekauft und die Hintergründe konnte ich jetzt nicht ganz verstehen. Auf jeden Fall ist Nvidia wohl hingegangen und hat den Broadcom-Support für Switching Fabrics bei Cumulus rausgeschmissen. Mhm. Genauso hat ja nach dem Aufkauf von Brocade Broadcom den ganzen Netzwerkteil abgestoßen. Warum? Die wahrscheinlichste Erklärung dafür ist, dass Broadcom nicht in Konkurrenz zu seinen Kunden treten wollte.
Aha.
Ja, also ja. Ist halt blöd, wenn du Switching Fabrics verbimmelst und dann bietest du parallel noch Switches an.
Mhm.
Also Broadcom selber hat auch keine eigene Produktion, ist also nur eine Fabless Company. Die lassen halt dann irgendwo produzieren. Aber bisher war das halt eher so hardware-orientiert und ne, jetzt mit CA, Symantec und jetzt VMware bekommt diese ganze Software-Sparte da halt einen ganz anderen Touch. Und jetzt muss man vielleicht auch diese 61 Milliarden nochmal aufdröseln. Das sieht nämlich tatsächlich so aus, dass ein Aktionär von VMware entweder $142,50 pro VMware-Share bekommt oder 0,2520 Broadcom-Shares. Also ne, Cash oder Aktie. Mhm. Das aber auch nur mit einem festen Verhältnis. Also ne, maximal 50% der Aktien werden in Cash und maximal 50% werden halt über Aktientausch gehandelt. Und jetzt muss man sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese $142, das waren zum Zeitpunkt, als die Übernahme bekannt wurde, rund 50% mehr als der aktuelle Börsenkurs von VMware. Und wenn man das jetzt sogar nochmal über die letzten 30 Tage mittelt, sind das immer noch 30% mehr. Das heißt, da geht jemand hin und zahlt für ein Unternehmen sehr viel mehr, als es an der Börse eigentlich wert ist. Warum? So, und jetzt herzlich willkommen im Wartungsfenster, dem Wirtschaftspodcast. Jetzt kann man nämlich das mal ökonomisch interpretieren. Und wenn man das nimmt, dann kann man sagen, dass der Aktienkurs vereinfacht gesagt der Barwert aller zukünftig zu erwarteten Gewinne ist. Das heißt, wenn jemand hingeht und zahlt auch noch über den Börsenkurs hinaus, dann geht er davon aus, dass man da verdammt viel Geld mitmachen kann. Und dass halt kein anderer auf die Idee kommt, diesen Laden zu kaufen. Und das hat man dann auch gesehen, nämlich in den Dokumenten, die dann bei solchen Übernahmen immer verteilt werden, gab es dann auch eine ganz interessante Zahl, nämlich dass Broadcom durch den Kauf von VMware ungefähr $8 Milliarden EBITDA zum Broadcom-Ergebnis binnen 3 Jahren hinzufügen will. EBITDA, das sind die Earnings before Interest, Taxes, Depreciation und Amortization, also das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibung auf Sachanlagen und Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte. Ja, das habe ich jetzt abgelesen, das hätte ich auf gar keinen Fall gerade
ausgemacht. Dankeschön, das beruhigt mich.
Da kann man auch wieder sagen EBITDA, weil das ist halt bereinigt um Abschreibungen und Amortisierungen. Das ist so, oder das wird halt gerne rangezogen, weil es so als Cashflow-Indicator, ne? Also wenn du dann halt siehst, dass ein Unternehmen einen gewissen EBITDA macht, dann weißt du, okay, das ist jetzt auch um Sonderab- oder das ist um Abschreibungen halt bereinigt. Das ist halt eine zuverlässige Zahl, mit der man mal was bewerten kann. 2022 lag der EBITDA von VMware bei $4,7 Milliarden. Das sind immerhin 35% des Umsatzes, aber jetzt mal, ne, ohne Scheiß. Wo zum Teufel soll die Kohle daherkommen? Und jetzt entspinnt sich da eine kleine düstere Vorahnung. Wenn man sich mal anschaut, wie VMware in der Vergangenheit gewachsen ist, nämlich vor allem durch Zukäufe. Das, was wir heute als Nicira kennen oder als NSX kennen, kam von Nicira. Sie haben Heptivo gekauft, Carbon Black, VeloCloud, das ganze SD-WAN-Zeug. Carbon Black war halt hier so Security. Und da ist halt auch mit jedem Jahr gab es dann ungefähr 1 Milliarde mehr Umsatz. Aber das war dann auch immer ein Jahr, wo sie irgendeinen übernommen haben. Das heißt, Wachstum durch Übernahmen, weil halt aus dem eigentlichen Kerngeschäft halt auch wahrscheinlich einfach nichts mehr zu generieren ist. Fakt ist, von diesen 4,7 auf ungefähr 8 Milliarden EBITDA, das schaffst du auch nicht bei 8% Wachstum.
Mhm. Nee.
Ja, also 10% Wachstum. Also das heißt, irgendwo muss das Ganze herkommen. Und jetzt kann man mal gucken, was so ein paar Leute dazu gesagt haben. Der wahrscheinlich düsterste Ausblick, den ich gefunden habe, ist von Brian Madden. Den habe ich auf LinkedIn gefunden. Brian Madden. Der war bei VMware, genau. Der ist dem einen oder anderen auch bekannt. Hatte auch ein gut laufendes Blog, war als Analyst unterwegs, hat ein paar Bücher geschrieben. Also eigentlich jemand, dem hört man gerne zu. In diesem Fall tatsächlich, der kam von VMware, war 4 Jahre da, hat das Unternehmen verlassen. Und jetzt muss man da als kleinen Disclaimer dazu sagen, auch nicht so richtig. Ja, war, weiß ich nicht, freiwillig, auf jeden Fall gab es dann sowas wie einen Aufhebungsvertrag. Da sollte dann Geld fließen, was nicht geflossen ist. Und das muss man vielleicht da mal so im Hinterkopf behalten. Auf jeden Fall war Brian in der End-User-Computing-Sparte und dessen Aufgabe war es vor allen Dingen halt, die Vision von VMware und Kunden und Partner zu kommunizieren. Und seine erste Aussage ist, Alter, da gab es keine Vision und keine Strategie. Ja, da wurde lustig irgendwas zugekauft, zusammengestöpselt, gemacht, getan. Aber da gab es irgendwie keine übergreifende Strategie. Und, das fand ich viel interessanter, er sagte, diese Übernahme, die war alles andere als überraschend. Ich meine, das ist ja auch etwas, das haben viele im Vorfeld schon gesagt, als VMware an die Börse ging, das ist eine Frage der Zeit. Bis da jemand um die Ecke kommt, der den Laden kauft. So, wer? Google? Nein. Die haben kein Interesse daran. Was sollen die damit? Ja. Microsoft? Nein. Wozu? Die haben Hypervisor und alles. Mhm. Ja, das ist für die uninteressant. Amazon? Nein. Auch nicht. Nvidia wäre natürlich ein interessanter Gig gewesen. Aber nein. HP kann sich vor allem nicht leisten. Ja, vielleicht hätte eine alte HP, ne, dass sich das leisten können, aber eine HP Enterprise, keine Chance. Interessant dabei ist, da den Blogartikel verlinken wir auch, da gibt es nämlich einen Artikel auf Yahoo, dass Broadcom wohl VMware schon ein bisschen länger im Auge hatte und einzig allein steuerrechtliche Gründe verhindert haben, dass man sich diesen Deal schon, also dass man diesen Deal vorher schon öffentlich macht. Da gibt es wohl, Auflagen, die wohl verhindern sollen, dass ein Unternehmen nach einem Börsengang relativ schnell wieder von der Börse verschwindet. Und da wird dann immer so von einem halben Jahr gesprochen. Fakt ist, im Mai 2022 hat Tan wohl bei Michael Dell angerufen und gesagt, pass auf, Kollege, ich zahle dir für den Laden 40% auf den Aktienkurs. Mhm. So, und jetzt kommt ja wieder dieses gute alte Shareholder Value. Ja, was machst du da, ne? Fakt ist, das VMware-Management, das sieht man auch so in den Erklärungen immer wieder, die spielen dieses Not Our Fault-Spiel. Also was hätten wir denn machen sollen, ne? Bei so einem guten Angebot? Fakt ist, Michael Dell und auch der aktuelle VMware-CEO werden an dieser Sache ziemlich viel verdienen. Also es gab überhaupt keinen Zweifel daran, dass der Aufsichtsrat oder das Board, zu dem Michael Dell auch gehört, sagen wird, nee, das machen wir nicht. Ja. Also es gab dann pro forma so eine Klausel, also wenn VMware bis zu einem bestimmten Zeitpunkt da irgendwie einen besseren Bieter findet, okay, dann kann man das halt nochmal abwenden, aber das war so in Augenfieder nicht realistisch. Allein der CEO von VMware wird ungefähr 51 Milliarden an dem Deal verdienen. Einfach weil er Shares hält. Ja. Eigentlich hat man ja bei VMware auch immer so diesem Augenblick entgegengefiebert, wenn man dann wieder frei ist, ne? Wenn man nicht unter der Fuchtel von Dell steht, wenn man sich wieder frei entwickeln kann hin und her. Aber das war auch irgendwie
ein halbes Jahr oder so, ne?
Ja, das war illusorisch. Ne? Mhm. Und jetzt muss man auch da nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, was Broadcom mit den Unternehmen gemacht hat. Fakt ist, VMware wird die Übernahme bezahlen müssen. Also es ist ja immer so der beste Fall, wenn das übernommene Unternehmen die Übernahme bezahlt, sei es durch Barreserven oder sonst irgendwas. VMware hat oder Broadcom hat 40% über Börsenkurs gezahlt. Die reden jetzt schon von einer Steigerung des EBITDA auf 8,5 Milliarden. Wo soll die Kohle herkommen?
Wo kommt das her?
Cost-Cutting. Ja. Brutalstes Cost-Cutting. Das ist auch jetzt schon zu sehen. Da kann ich aber gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen, weil da gab es letztes Jahr im November einen ganz interessanten Gig von Broadcom. Und das ist auch das, was Brian Madden halt sagt. Also es gibt nichts, aber wirklich gar nichts. Und da zitiere ich ihn: Nothing here suggests that maximizing innovation is more important than maximizing financial metrics. Und das ist ein Satz, der ist wohl so auch bei Broadcom gefallen. Also da ein sehr düsterer Ausblick von jemandem, der aus dem VMware-Laden kommt. Ein etwas anderer Blick da drauf von Yves Sandford, den habe ich auch auf LinkedIn, hat er diesen Beitrag geteilt. Die Comdivision ist ja sehr, sehr eng mit VMware. Ja. Ne? Wenn ich jetzt sage, kleiner, aber feiner Laden, dann wird er mich vielleicht hauen, aber ich hoffe nicht. Das sind ganz, 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 ganz gute Leute, die da sehr, sehr, sehr weit kopfüber bis zu den Knöcheln da in dem VMware-Laden drinstecken. Und er sagt halt auch, das kann auch eine Chance sein. Also Yves sieht definitiv einen Wechsel in Richtung Subscription-Modell. So wie es Veeam auch gemacht hat.
Ja.
Er denkt, es wird ein massives Cost-Cutting im Backend geben. Mhm. Sprich alles, was so Sales ist, Marketing möglicherweise. Er hofft auch, dass dann halt einfach Geld durch bessere Prozesse reingeholt wird. Möglicherweise auch mehr Geld in Research und Development gesteckt wird. Mhm. Also er hofft da eher auf ein Gesundschrumpfen von dem Unternehmen. Ein Wechsel auf ein Subscription-Modell ist natürlich insofern interessant, weil so dieser klassische Produktvertrieb dann natürlich wegfällt. Ne? Also es wird auch theoretisch keine Distribution mehr gebraucht. Das siehst du ja auch jetzt, ne? Subscription-Modell, Microsoft Azure Office 365. Du kannst als Kunde der Lizenzen direkt bei Microsoft klicken. Da hindert dich keiner dran.
Ne? Stimmt.
Mhm. Du kannst das über Partner machen, aber die Partner bekommen dann eine sehr, 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 sehr kleine Marge dafür, dass sie da das für dich abwickeln. Und das kann man ja ruhig so sagen, deswegen gefällt das natürlich auch vielen IT-Vertrieblern halt einfach gar nicht. Ne? Also da ist Subscription ist dann immer ganz schlimm und das Argument ist auch immer, oh, lieber Kunde, auf gar keinen Fall Subscription-Modell, weil da zahlst du ja komatös und immer wieder, also wenn, ne?
Ja, mit einem Managed Service dabei.
Immer Lizenzen kaufen und dann ist gut. Er sagt aber auch, klar, Subscription-Modell heißt dann, wenn für den natürlich der Produktvertrieb wegfällt, dann liegt der Fokus für die Partner auf dem Consulting. Muss man mal einfach so sagen. Interessant, wenn man, bleiben wir mal bei diesem Subscription-Modell, das ist nämlich durchaus spannend und da hat der Register hat gestern ein Post veröffentlicht, auch das verlinken wir an der Stelle. Da gibt es nämlich letztes Jahr im November gab es ein Investors Day von Broadcom selber. Da hat gesprochen Tom Krause, oder Tom ist ein Ami, Tom Krause. Wie würde man Krause in den USA aussprechen?
Ich weiß nicht, wir tun uns heute schwer, ne? Mit Namen aussprechen.
Egal. Auf jeden Fall gab es da ein Go-to-Market-Modell von Broadcom, eine Pyramide mit 5 Ebenen. Und die ersten 3 Ebenen sind die Top 600 Kunden.
Aha.
600.
600.
600. Das heißt, die obersten 3 Ebenen sind Kunden, und das ist auch wörtlich da so drin so steht, das sind Kunden aus regulierten Bereichen. Banken, Rüstung, tralala. Die sind typischerweise risikoavers, wechselunwillig, haben heterogene IT und hohe Budgets. Ja, wir reden davon vielleicht 100 Kunden mit einer Annual Run Rate, also einem prognostizierten jährlichen Umsatz von bis zu 100 Millionen. Und immerhin noch von 600 Kunden mit einer ARR von 1 Million. Da möchte jemand die Kuh melken. Ne, weil wenn du Kunden hast, die halt eh schon wechselunwillig sind und an ihrem Legacy-Zeug hängen, ja, dann sind die doch perfekt. Ja? Und da gibt es dann halt auch die Aussage, dass halt Research and Development und Sales werden darauf getrimmt, diese Kunden zu bedienen. Jetzt kann man sich das mal ansehen. Was hat Broadcom bei CA und Symantec gemacht? Die haben nämlich in der Vergangenheit ungefähr 17% des Umsatzes für Research and Development ausgegeben und Broadcom hat das auf 14% gedrückt, indem sie den Fokus auf die größten Kunden gelegt haben. Ja? CA und Symantec haben auch in der Vergangenheit 30% für Sales ausgegeben und Broadcom 7. Da werden Köpfe rollen, befürchte ich. Die vierte Stufe sind so ungefähr 6.000 Enterprise-Kunden, die man bei Laune halten will, und dann kommen ungefähr 100.000 Commercial-Kunden und die lässt man halt so mitlaufen. Und mal so als Zahl, das müsste, also das ist jetzt ohne Gewähr, aber VMware hat so 300.000 Kunden weltweit. Und das ist auch sehr witzig, Broadcom ist gewillt, den Verkauf von Lizenzen zu stoppen, um Subscriptions zu verkaufen. Also das hat Broadcom auch selber so mal gesagt, dass sie da eher mal Subscriptions verkaufen, weil das ist Quality Revenue. Ne, im Gegensatz zu Umsatz aus Maintenance. Ne, weil wenn du dem Kunden einmal eine Lizenz verkaufst und dann alle 3 Jahre mal hier ein bisschen Software und Subscription da drauf, dann ist das schön, aber das ist jetzt nicht so viel. Ne, das kennen wir ja selber, so ne, Software, Maintenance, verlängern ist halt immer so, das geht halt so. Ne? Und wenn du da aber den Kunden einmal am Wickel hast mit Subscriptions, dann rollt der Rubel. Heute gab es dann auch wieder von The Register einen Artikel, und zwar hat man in Australien auf einer Veranstaltung mal Kunden befragt, und ja, da kam auch nicht nur Schönes zum Vorschein. Klar, viele Kunden haben die Softwarequalität von VMware bemängelt.
Kann ich verstehen, wir auch.
Ja, hatten wir jetzt in der Vergangenheit auch ein paar Mal. Also Updates zurückgezogen, Bugs in Updates hin und her, alles eher unschön. Support ist okay, aber die Kunden sagen auch, Alter, wenn ihr da jetzt noch Cost-Cutting macht und da irgendwie, keine Ahnung, den Support irgendwohin outsourced, dann wird das nicht besser werden. Ne? Broadcom, und das wussten auch Leute dazu berichten, hat in der Vergangenheit Preiserhöhungen genutzt, um Kunden loszuwerden. Und das passt total zu dieser Go-to-Market-Strategie. Auch das Verlinken war an der Stelle. Und Broadcom kündigt halt auch schon mal schnell Support für unliebsame Konkurrenten ab. Ne, das war das, was sie mit, nehmen wir mal, was ist mit Support für Netzwerkkarten, HBAs? Wenn VMware, Broadcom gehört, wer garantiert denn, dass jetzt hier irgendwelche Intel oder sonst was hat da genauso?
Ach so, dann tauchen dann nicht mehr in der Kompatibilitätsmatrix auf.
Und was sagt das, wenn wir den Fokus auf die 600 größten Kunden legen? Also was heißt das, was hat das für Auswirkungen auf die HCL? Irgendwelche hinterhergelaufenen Whitebox-Sachen werden dann mit Sicherheit nicht mehr auf der HCL auftauchen.
Ja, stimmt.
Ja. Alles in allem, ein nicht so schöner Ausblick. Ich hatte da am rannte noch irgendwie ein Tweet an mir vorbei, wo vor allem als Technical Debt as a Service bezeichnet wurde. Und ja, das passt ja schon wieder irgendwo ein bisschen. Ne? Also ich hatte es auch jetzt die letzten 2 Tage war ich beim Kunden und auch mal hin und her, und ja, vielleicht ist VMware die nächste Novell. Ich meine, den Niedergang von Novell habe ich ja tatsächlich miterlebt. Ja? Ja,
weniger.
Aber vielleicht ist das wirklich jetzt mal so der the way it goes, ne? Weil auch mal überlegt, ne? Also das Kernprodukt von VMware, mit dem wir arbeiten, das ist ESXi, das ist vSphere.
Passiert nicht mehr viel, ne?
Das ist ausentwickelt. Das ist fertig.
Ja, genau.
Ja?
Das und häufig ist auch die anderen Produkte drumherum, was du da noch alles hast, das ist häufig für die durchschnittliche Installation uninteressant. NSX oder sowas, das wird erst ab einem gewissen Punkt interessant, auch preislich ist Klar. das einfach nicht für jeden.
Ja, Visan finde ich super, aber ja. Visan halt in einem Robo-Bundle, beziehungsweise gut, Visan Robo gibt es ja schon, aber Visan in einem Essentials Plus finde ich ja noch geil. Aber dann hast du ja das Problem so mit Beschränkung auf 3 Nodes. Ja, wenn du Visan ordentlich machen willst, dann brauchst du eigentlich 4. Das ist schon wieder blöd, ne? Da passiert dann nicht viel. Und ja, die Zukäufe von VMware, ich meine, du hast jetzt gerade schon gesagt, so NSX, ja, damit könnten wir noch was anfangen.
Ja, klar.
Carbon Black, ja, schön.
Ja, ist ganz
CrowdStrike
toll.
Haben wir auch. Ne? Sehe ich jetzt tatsächlich keine Alternative zu. Irgendwelches Tanzu-Zeug, Kubernetes, Container, sonst irgendwas. Nee, das ist halt nicht unser Beritt.
Nein, nicht unseres. klar, gilt für andere nicht.
Natürlich gilt das für andere nicht, ne? Aber wenn wir auch da mal nochmal einen Blick hinwerfen, dass in dieser Go-to-Market-Strategie von Broadcom, ne, die größten Kunden, risikoavers, wechselunwillig, was Lieferanten angeht, was Softwareanbieter angeht, viel Legacy-Zeug. Dieses Technical Debt as a Service, ich habe mich bei dem Tweet, ich verlinke den auch, da habe ich mich erst ein bisschen geärgert, aber verdammte Scheiße, das ist einfach wahr. VMware, VMware hat viele unserer Kunden dazu befähigt, alte Scheiße weiter zu betreiben, die eigentlich besser ausgestorben wäre. Du weißt selber, dass wir Kunden haben mit Windows 2000 Maschinen. Wenn die auf Physik wären, die würden heute nicht mehr laufen.
Windows NT, ja.
Ja, oder Windows XP-Büchsen. Ja, die würden heute auf Hardware nicht mehr laufen. Und ne, die Möglichkeit, das Ganze virtualisiert, abstrahiert von darunterliegender Hardware zu betreiben, hat Kunden ermöglicht, Legacy-Zeug am Leben zu halten. Ja, wir lachen immer über die Mainframer, die Jungs mit ihren virtuellen Lochkartenlesern. Wir sind die Nächsten. Wir sind die Nächsten.
Ja, es gibt von allem eine Schattenseite, ja.
Natürlich, natürlich. Und die bleibt nicht aus. Und das ist natürlich zu befürchten. Und das passt halt auch leider total ins Bild von Broadcom. Die haben möglicherweise wirklich verstanden, dass das ein Bereich ist, den man richtig melken kann. Weil wenn du einmal in deiner Legacy-Welt gefangen bist.
Klar, wenn du auch einmal bei VMware bist, dann ist der Wechsel zu Hyper-V oder sowas ja gar nicht mal so einfach.
Ein etwas anderes Beispiel, aber ähnlich. OpenVMS. Ja, Totgesagte leben länger. Ja, Itanium ist gestorben. Ja, war für OpenVMS nicht unbedingt hinderlich. Die haben den Scheiß auf x86 portiert. Ja, das Zeug läuft immer noch, weil es Kunden gibt, die das Zeug laufen lassen müssen. Und da ist natürlich dann auch bei VMware die Frage, und das passt ja auch ein bisschen zu dem, was Brian Madden sagte, wo ist denn die Vision? Also was ist denn VMware? Früher waren sie die Virtualisierer, heute hast du dann halt ne, Virtualisierung, du hast VDI, du hast Security, du hast Netzwerkvirtualisierung, ne, SD-WAN und lalala. Aber das ist halt auch alles zugekauft, Sachen, die zugekauft werden, müssen auch erstmal integriert werden. Das merken wir halt auch immer mal wieder, so mit dem Zusammenstöpseln von Komponenten, das funktioniert halt auch nicht immer. Das ist schwierig. Aber ich meine, jetzt könnte man ja die Frage stellen, ich habe das ja, ja, ich habe den Niedergang von Novell mitgemacht. Ich habe vor vielen Jahren, vor 20 Jahren Gespräche mit Kunden gehabt. Okay, Leute, was machen wir mit euren Netware-Servern? Wohin geht die Reise? Und ja, Fun Fact, ich habe heute das erste Gespräch geführt. Was machen wir denn jetzt? Hören wir auf, gehen wir heim. Ja? der Witz ist ja, viele unserer Kunden, die VMware einsetzen, haben Windows Data Center Lizenzen. Das heißt, die könnten eigentlich Hyper-V einsetzen.
Die könnten eigentlich Hyper-V einsetzen.
Genau.
Aber.
Aber. Also jetzt ist ja auch die Frage, was tut sich denn bei Hyper-V?
Wir reden natürlich jetzt nicht irgendwie von 3, 4, 5 VMs, ne? Das muss man vielleicht dazu sagen, aber.
Ja, komm mal gleich mal zu. Aber also, ne, Hyper-V. Ach, das Ding ist quasi ausentwickelt. Ja, da tut sich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viel. So. Was haben wir denn noch? Xen Server von Citrix.
Wer?
So, ja, wer, genau. So, dann fällt mir noch Nutanix, Acropolis Hypervisor ein. Ist dann auch wieder sehr an die Hardware gebunden. Ja, was ist mit Cloud? Das Problem ist, die Kunden, die jetzt an ihren ESX anhängen, ja, die sind in der Regel nicht gewillt und auch nicht in der Lage, von jetzt auf gleich zu sagen, oh, ich schiebe meine Maschinen einfach alle nach Azure. Ja, oder zu AWS oder sonst irgendwas. Das funktioniert halt auch nicht. Du brauchst halt eine Migrationsstrategie. Jetzt einen
bunten Blumenstrauß an Gründen. Ja, genau.
Natürlich, weil deine Windows 2000 Hobel, die wirst du in Azure nicht zum Laufen bringen.
Nein. Aber Azure bietet dir erweiterten Support übrigens.
Aber nicht für. Aber nicht für 2000. Sondern für 2008 R2.
Für 2008 R2, jetzt 2012 R2 kommt jetzt auch noch. Ja. Wenn das ausläuft nächstes Jahr. Nur mal am Rande.
Genau. So, und dann ist halt immer noch die Frage, wie migrierst du denn? Ich meine, so diese typischen vSphere Enterprise Plus Kunden, die wir haben, so mit ihren 2-3 Servern, das ist witzlos. Ne? Beim nächsten Hardware-Upgrade wuppst du die auf Hyper-V um und dann ist gut. Ja, dann musst du die Maschinen eher anpacken, dann gibt es ein Betriebssystem-Upgrade dabei und dann installierst du die Kisten halt auf Windows-Server und Hyper-V halt neu. Ja, bei größeren, was machst du da? Ja, SCVMM, System Center hat auch nicht jeder, muss halt auch lizenzieren. Da könnte man sowas machen, so Nutanix Move funktioniert halt super, aber leider auch nur mit Acropolis. So, wenn du dir dann sowas wie den Virtual Machine Converter anguckst, das Ding ist tot. Das letzte Upgrade gab es da 2019. So, und ja, andere Wege.
Aber auch dazu, jetzt hat der Kunde da seit 10 Jahren VMware laufen, seit länger, weiß ich nicht, ne? Hat seit 10 Jahren VMware laufen.
Du, wir haben Kunden, die haben seit 15, 16, 17 Jahren VMware.
Ja. Das sind doch mal vor die Hyper-V-Konsole.
Ja, komm, also Hyper-V geht ja noch, aber wenn ich dann Cluster-Shared-Volumes sehe, dann fange ich an zu kotzen. Das ist dann, aber
Hyper-V
kann nicht
sieht
ernst
ja nur einfach
sein.
Aus.
Ja, Hyper-V hat auch seine Fallstrecke natürlich. Das Networking bei Hyper-V finde ich fürchterlich.
Ja, genau.
Also wir reden also hier so, ne, also Embedded Switching, das ist ja, Leute, wer hat sich das denn überlegt? Ja, aber ne, und die Frage oder die Diskussion, und das ist halt auch eine Diskussion, die müssen wir uns jetzt als Partner auch stellen, ist, wohin geht die Reise? Das werden Fragen sein, die kommen unweigerlich auf uns zu. Meine persönliche Meinung zu diesem Deal, das wird nicht schön werden. Also das wird jetzt nicht dazu führen, dass jetzt binnen 1-2 Jahren irgendwas Großes passiert. Das glaube ich nicht, so schnell wird das nicht gehen. Aber ich denke, die Auswirkungen dieses Deals, die werden wir in den nächsten 3-4 Jahren sehen. Möglicherweise so Lizenzsachen auch schon schneller. Sowas lässt sich ja meistens relativ schnell umsetzen. Ja. Und ja, vor allem wahrscheinlich werden wir jetzt auch einen massiven Brain Drain sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Broadcom ein lustiges Technical Marketing Team weiter leisten wird für verschiedene Bereiche. Ich kann mir nicht vorstellen, und das passt halt auch gar nicht zu Broadcom. Also ich habe noch von CA und von Symantec keine lustigen Blogposts gesehen. So, wir haben hier irgendwie eine lustige API und guck mal hier, so kannst du die mit PyShell und mit Python irgendwie bespielen. Das wird es nicht mehr geben. Da werden Köpfe rollen.
Unschön werden, ja.
Ja, genau. Nee, hat man ja auch gesehen, dass da so die ersten Leute schon sagen, ha, jetzt werden wir hier ganz viele Startups sehen von ehemaligen VMware-Leuten.
Kann man den
bleibt spannend.
Leuten bei VMware auch nur alles Gute wünschen, dass das, na, werden Köpfe rollen.
Ja, irgendwo muss das Geld, was Broadcom da mehr verdienen möchte, muss das herkommen. Und auch wir, ne, ich meine, das kann man ja auch so sagen, die installierte Basis, die wir draußen mehr Kunden haben, ist zu 90%, über 90% VMware.
Ja.
Wir werden auch da viele Gespräche jetzt führen müssen in Bälde, zumindest bei unseren großen Kunden, dass man da mal überlegt, wohin die Reise geht. Und ja, ich denke auch, das wird dazu führen, dass immer mehr Kunden ihr Zeug wirklich dann auch in die Cloud verlagern. Das war natürlich wieder eine schöne Überleitung, weil wir haben unsere Azure-Zertifizierungen.
Ja, perfekte Überleitung.
Aus der Hölle.
Die Cloud. Ja, genau.
Aus der Hölle. Guck mal, jetzt brauche ich mir auch gar keinen Kopf mehr machen, dass meine VMware-Zertifizierungen ausgelaufen sind. So, VMware, das habt ihr nämlich davon. Ja? So.
Das heißt, ich muss gar keine mehr machen.
Das Geld würde ich jetzt nicht mehr genehmigen, dass du eine VMware-Zertifizierung machst.
Oh.
Nee, das macht ja keinen Sinn. Aber, liebe VMware, wenn ihr eure Rezertifizierungen so angenehm und einfach gestrickt hättet wie die von Microsoft, ja, dann
das
hätte ich auch noch eine laufen.
Muss man sagen. Also gerade bei der hier, ne? Ja klar, du hast, wir haben ja schon so ein paar Microsoft-Zertifizierungen in den letzten Jahren gemacht, ne?
Ja, immer mal wieder.
Ich glaube, wann haben wir angefangen? 2015, dann irgendwie MCSA, MCSE und dann konntest du diesen MCSE auch immer weiter noch.
Hat ja auch nur irgendwie über 15 Jahre gedauert, bis ich mein MCSE mache.
Ja, da reden wir ja nicht von. Ich bin da sowieso raus.
Es gab Zeiten, wo ich gesagt habe, mach ich niemals, mach ich nicht.
Ich mach den Kram noch, das war gestern oder so. Was wollte ich sagen? Ja, nein, das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön einfach gestaltet. Ne? Noch nicht mal irgendwie Testcenter oder sowas, sondern einfach
ja,
hier.
Ja, ist ja nur so ein Re-Auditing, ne? Nach dem Motto hier zu dem Topic, zu der Zertifizierung.
Ja,
einfach
woanders
mal so
hättest du dann nochmal dich in eine Prüfung setzen müssen und
ja, genau, und jetzt
300
ist ja gar nicht,
Euro bezahlen.
Jetzt ist es, ja, genau, jetzt ist es ja gar nicht mehr so mit, gehen Sie mal ins Testcenter, jetzt sitzt du ja zu Hause im Homeoffice und musst deine Webcam für den Inder auf der anderen Seite irgendwie unter deinen Schreibtisch halten, da könnte sich einer versteckt haben.
Ja, aber das gibt's ja, das heißt ja jetzt bei allen, aber die hier ist ja sogar noch einfacher, noch niederschwelliger. Du kannst ja,
das
du musst
ist
ja nicht mein
ja,
Testcenter
ja, genau, ich habe ja kein Problem damit. Die können, also ich kann ja gerne, keine Ahnung, einmal im halben Jahr so ein Reassessment machen. Ja, gib mir ein Webformular,
ja,
irgendwie so 30
halb,
Fragen.
Eine halbe Jahre,
ja,
muss jetzt vielleicht nicht sein.
Ja, aber überleg mal. Weißt du, wenn jetzt Citrix oder VMware alle 3 Jahre ins Testcenter muss oder sowas oder jetzt auch HP, ne, HP Enterprise, ich müsste jetzt meinen Master ASE verlängern, werde ich nicht machen. Die haben doch einen Arsch offen. Ja, ich zahle auch keine 800 Euro für irgendwas.
Fun Fact, ich muss meinen Master ASE nicht verlängern.
Ach, den gibt's ja gar nicht mehr.
Schön, ne?
Super. Ja, so kann man sich natürlich auch aus der Affäre ziehen.
Was heißt denn aus der Affäre ziehen?
Nein, ja, aber.
Das konnte ich ja nicht wissen, als ich den gemacht habe. Naja, ich wusste es eine Woche später, als du versucht hast, dir die Prüfung zu buchen. Es gab sie nicht mehr.
Nein, also Zertifizierungen können oder das muss ich anders sagen. Das Hamsterrad der Zertifizierungen sieht nur von innen aus wie eine Leiter.
Oh, das hast du schön gesagt. Hättest du mir das nicht irgendwie vor 8 Jahren oder so sagen können?
Nein.
Moment, doch, du hast mir das gesagt vor 8 Jahren. Ich habe mich trotzdem darauf eingelassen.
Nein, ich wollte, dass du genauso leidest wie ich auch.
Ah,
und,
ja, so na? Gehört sich das als Senior.
Genau.
Du hast gefälligst genauso zu leiden wie ich. Nein, ist ja
du weißt, Sinn. Du weißt, warum der Imperator Darth Vader so einen unbequemen Anzug gegeben hat, ne? Er sollte leiden. Und ich sehe uns ja beide immer so auf den Todesstern blicken. Ja, eigentlich,
so, ja.
Eigentlich bin ich der Typ, der hinter die Maske gehört, ich weiß. Du bist ja immer der mit dem Hoodie.
Stimmt sogar.
Ja, genau. Nee, aber das ist ja so, ne? Also, Citrix ist es halt, also, wenn man jetzt mal so mal überlegt, was ich an Zertifizierungen habe, ich habe jede Menge Zeug von HPE, das ist halt für uns als Partner wichtig, ich habe jede Menge Zeug von Microsoft, ich hatte jede Menge Zeug von VMware, ich habe ein bisschen was von Citrix, ich hatte ein bisschen was von DataCore, ich hatte ein bisschen was von Juniper und keine Ahnung, noch ein paar mehr.
Soll ich jetzt
Bouquet.
Fragen, ob du weißt, wie viele du hast? Oder?
Da ich einen Ordner habe, wo jedes einzelne Zertifikat als PDF abgelegt ist, kann ich dir sagen, dass es 96 waren in meiner ganzen Karriere.
96.
Ja klar, davon gibt es natürlich eine ganze Menge nicht mehr. Ja, das sind auch sicher Sales-Sachen bei gewesen. Aber wenn du mal so ein gewisses Set an Zertifizierungen hast, dann bist du in so einem richtigen Hamsterrad. Irgendwie jedes Jahr oder jedes halbe Jahr gibt es irgendeine, wo du dann wieder in eine Rezertifizierung musst. Und ja, da muss ich schon sagen, das nervt mich mittlerweile viel mehr als früher. Dass man halt wirklich nur Testcenter, Termin buchen, dann sind wieder 180 Dollar weg. Einfach nur dafür, dass du in einer wirklich schlechten Prüfung sitzt, ja, da Multiple Choice und hier dragen sie dieses Icon dahin, Prüfung machst und am Ende dir dann halt einer dann Zettel ausdruckt, wo drauf steht, ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt bist du die nächsten Jahre dann auch wieder, keine
gut,
Ahnung.
Ja, aber das haben sie ja auch vereinfacht in den letzten 2 Jahren, indem sie dir eben diese Prüfungen auch Testcenter-Prüfungen ja auch für zu Hause eben anbieten.
Ne? Gut, das ist ja was maßgeblich durch Corona beeinflusst wurde, weil die Testcenter eben auch geschlossen waren. Ne?
Ja.
Aber ja, natürlich, klar. Aber trotzdem, mich ärgert einfach auch dieses Geschäftsmodell dahinter. Also wirklich also da kann mir ja auch keiner sagen, dass diese Fragen besonders gut kuratiert sind oder so. Am Arsch. Ja? Wie oft saßen wir in Prüfungen und denken uns so, was wollen wir jetzt? Ja.
Ja. Also der schlimmste Fehler, den ich je gemacht habe, ist mal zu versuchen, so eine Prüfung auf Deutsch zu machen. Das kannst du komplett vergessen.
Oh, ganz
komplett vergessen.
Ganz
allein die Übersetzungsfehler, wenn du nicht weißt, was das jetzt wieder auf Englisch heißt, dann dann ist schon wieder vorbei.
Genau, also das ist schon ganz, ganz heftig. Also bei Microsoft fand ich das halt ganz, 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 ganz fürchterlich. Ne? Das war auch irgendwie immer so unglaublich schlecht übersetzt, dass du auch gar nicht wusstest, was wollen sie jetzt gerade von dir, ne?
Ja, manchmal fehlen einem auch einfach Worte, begegneten einem das erste Mal. Mir ist zum Beispiel in der Microsoft in Lernmaterialien das erste Mal Umkreisnetzwerk begegnet. Und ich sage, ja, ich sage, ich sag mal, Perimeternetzwerk, DMZ halt, ne? Aber oh. Umkreisnetzwerk. Oh Gott. Ist gar nicht so unüblich, der Begriff, aber ich hatte den das erste Mal gehört.
Nee, der hätte mir jetzt, also da hätte ich jetzt, also, ja gut, da, ja, ja, natürlich, da, aber Microsoft ist bekannt dafür, dass man diese Prüfungen besser nicht auf, auf Deutsch macht,
nein,
sondern besser auf
ja,
Englisch.
Ja, macht ja auch für HP, ja gut, die bieten die, glaube ich, gar nicht auf Deutsch an, ne?
Ja, also, ich meine, sag mal, Microsoft hat ja noch den Vorteil, dass sie in ihren Prüfungen auch diese Szenarien haben, also wo du ein etwas größeres Szenario genannt bekommst und dann kriegst du dazu mehrere Fragen, aber was ich bei VMware, beim VCP fürchterlich fand, war dieses Abfragen von Wissen, ne? So, oh, wie viel CPUs und welche VM-Version und wie viel SCSI-Controller maximal und hin und her. Und dann denkst du dir auch so, Leute, das sind Sachen, die schlage ich im Zweifelsfall nach, das ist mir egal.
Das hast du allerdings bei HP dann auch, wenn du die Netzwerkprüfung oder sowas hast, da ist so viel drin mit keine Ahnung, CLI-Befehle auswendig lernen. Wer lernt CLI-Befehle auswendig? Du hast immer Tab und Fragezeichen und ne, Autocomplete und weiß ich nicht. Ich muss den nicht eins zu eins kennen und im Kopf haben. Ne?
Genau.
Kann man ja,
das,
da,
genau, das sind so Prüfungen. So der, damals mein VCAP Deploy, der war natürlich schön. Da hast du dann so eine Lab-Umgebung gehabt, hast eine Aufgabe bekommen und dann musst du die Aufgabe lösen. Wie ist scheißegal. Am Ende war das Ergebnis halt wichtig. Mhm. Und das finde ich halt auch dann gerade in so einem Netzwerkumfeld oder so, finde ich das halt auch viel angenehmer, wenn du dann sagen kannst, hier konfiguriere bitte dies und jenes und dann kriegst du deine virtuelle CLI und dann darfst du dann rumklimpern. Das finde ich ja ganz vernünftig. Aber ja, also ich habe mich jetzt auch so über die letzten Jahre doch so von einigen Liebhaber-Zertifizierungen auch einfach verabschiedet, weil es einfach auch kein Sinn mehr machte, die zu verlängern. Irgendwas von Brocade, da haben wir sie wieder, ne?
Ich hätte Juniper, fast gesagt,
Data Core.
Hättest ja auch wie ich nur die machen können, die du gerne hättest, aber ganz so ist es ja nicht. Ich habe ja auch schon ein paar gemacht, wo ich sage, so, die werde ich im Leben nicht verlängern.
Ja gut, das sind häufig auch diese so Partnersachen, ne? Was wir dann für irgendwelchen Partnerstatus brauchen oder so.
Hast du Sales-Prüfungen gemacht?
Ja, das mache ich aus Prinzip nicht mehr.
Ja, deswegen musst du das ja irgendwie anders machen bei uns.
Ach so, läuft
ja, das war
hier.
Ich, das war ich. Dankeschön.
Ach so, ja.
Nein, inzwischen mache ich die auch nicht mehr. Inzwischen habe ich da keine
Ach,
Zeit
hast du auch
mehr
einen
für.
Gefunden?
Ich habe einfach keine Zeit mehr dafür. Nein, jetzt macht unser Sales die Sales-Prüfung.
Nein!
Doch!
Nein! Wahnsinn! Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall Zertifizierungen ein Quell der Freude, wobei wir haben ja auch mal so eine Bucketlist, die wir immer fleißig füllen. Gefühlt wird das immer nur mehr und nicht weniger.
Ja, es wird immer nur mehr. Die Jahre werden immer kürzer, hat man so den
Eindruck.
Ja,
man wird ja auch einfach älter.
Du buchst schon wieder rum, hast du wieder nicht, ne? Ja, genau.
Ja, das ist aber auch so ein Ding. Wir prokrastinieren natürlich beide auch immer wieder so lange rum, wir haben so lange ein Motivationsproblem, bis wir ein Zeitproblem haben. Und dann werden wir immer.
Ja, aber ich sage ja auch immer wieder, wir müssten diese Prüfung einfach direkt klicken.
Wir müssten.
Wir müssten. Wir tun das noch nicht. Ja,
genau.
Ist leider so.
Ja.
Ja, aber nicht nur Zertifizierungen.
Genau. Auch Zertifikate.
Habe ich den nicht schön hingekriegt?
Oh, Wahnsinn,
ja,
sehr schön.
Zertifikate.
Ja, man müsste mal eine ordentliche PKI hier bauen. Das ist auch mal so ein beliebter Satz. Man müsste mal eine ordentliche Windows-PKI hier hinzimmern.
Das ist so ein Satz, wo hörst du den denn?
Immer.
Von wem?
Von mir?
Von dir? Oder von mir.
Ja, jetzt ist ja wieder Mitte des Jahres. Mitte des Jahres ist ja hier immer Zertifikatzeit, weil wir halt viele Kunden
irgendwie
haben,
ja,
die Wildcards haben, die jetzt ablaufen. Aber das geht
aber
ja noch.
Winter. Ja, komisch.
Aber ich hatte ja letztens jetzt auch dann wieder die Gelegenheit, bei einem unserer Lieblingskunden eine alte Windows-PKI quasi aufs Abstellgleis zu schieben, kann man so sagen. Ne?
Ja, ich habe ein bisschen erschreckend
festgestellt,
sie darf keine
mehr neu
mehr
ausstellen.
Das geringfügig anders als ich. Aber
was,
ja.
Was mache ich geringfügig anders?
Ja, du nimmst das CA Policy Inf File und ich nehme Certutil Befehle.
Ja, genau. Wir fangen das mal strukturiert
genau,
von vorne an.
Ja.
Das, wie man es nicht machen sollte, ist die Active Directory Certificate Services Rolle installieren und Setup weiter zu machen. Weil dann hat man in der Regel eine AD-integrierte Root-CA. Das möchte man ja eigentlich nicht. Normalerweise
möchte man eine
Zweitier-PKI haben mit einer Offline-Root.
Das kann man ja auch auswählen.
Du musst es nur machen. Ne? Mit einer Offline-Root.
Also Offline-Root Der Server ist nicht in der Domäne.
Genau, es ist kein Member-Server der Domäne, ist ein Standalone in einer Workgroup. Da kommt die ADCS-Rolle drauf und dann baut man eine CA damit. Wichtig dabei, immer schön vorher das CA-Policy-Files oder die CA-Policy-Inf ausfüllen, so mit Laufzeit von Zertifikat und auch ganz wichtig, bitte besorgt euch eine Private Enterprise Number.
Ja,
die kann man einfach bei der IANA kostenlos besorgen. Die kann man in dieses CA-Policy-File nämlich mit reinpacken. Und diese Private Enterprise Number ist eine eindeutige Nummer der IANA für eure Org.
Genau. Und wofür
wenn
kann
ihr nämlich
ich
das
die brauchen?
Das wird dann interessant, wenn es zum Beispiel um das Cross-Signing von CAs geht, ne? Weil dann steht in dem Zertifikat steht nämlich diese PEN nämlich mit drin. Und häufig gehen Leute hin und kopieren sich die einfach von Microsoft und dann steht da die PEN von Microsoft drin.
Tudum. Nicht gut.
Nicht gut. macht euch ein CA-Policy-Files, dann steht da nämlich auch dann das, zum Beispiel der verwendete Signaturalgorithmus kann da drin stehen oder halt auch die Laufzeit von dem Root-CA-Zertifikat. Das möchte man ja gerne mal so 20 Jahre oder so laufen haben.
Das ist richtig, aber das sind Dinge, die kann man teilweise eben auch hinterher konfigurieren.
Ja, aber nur teilweise, weil dann musst du nämlich ein neues Root-CA-Zertifikat ausstellen.
Gut, wir diskutieren das woanders aus.
Genau, wichtig ist auch, dass man dann halt entsprechend bei den, bei den CAs, also so bei, sowohl bei der Root als auch bei der Sub, den CDP und AAA, also ne, wo ist der Ort, wo die Certificate Revocation Lists liegen, wo liegt das CA-Zertifikat?
Hint, nicht auf der Offline-CA.
Genau, richtig. Also dafür sollte man dann auch einen eigenen Webserver deployen. Den kriegt man auch einen schönen Namen, ne? cdp.domäne.irgendwas zum Beispiel. Da kann man die Sachen dann hinlegen. Und dann kann man halt eine AD-integrierte Sub-CA deployen. Da wird dann ein Certificate-Request gestellt. Der wird von der Root-CA signiert. Dann kann man dann kann man die quasi ausknipsen. Und dann hat man eine schöne Zweitier-PKI. Und das Schöne daran ist, dadurch, dass die Offline-Route halt wirklich aus ist, ne, habe ich halt auch kein Gefahrenpotenzial, dass sich jemand einfach Sub-CAs selber ausrollt, selber bereitstellt.
Ja, genau. Und du musst natürlich dein Sub-CA-Zertifikat entsprechend lang machen. 10 Jahre oder sowas.
Ja, genau. Also das ist immer das, was man so typisch sieht. Ne? Also ich würde halt immer gucken, dass ich da so 10 Jahre mit habe, weil dann 5 Jahre ist oft schon ein bisschen kurz, ne? Weil oft hat man dann auch schon mal so selber so Webserver-Zertifikate für interne Systeme, wo dann vielleicht auch sagt, okay, komm nicht jedes Jahr. Wobei, da muss man ja auch vorsichtig sein, weil ne, Browser ja mittlerweile auch ein Jahr nur noch, also Webserver-Zertifikate so. Aber ja, 10 Jahre für so eine Sub-CA ist da durchaus in Ordnung. Und warum will man mittlerweile eine interne Zertifizierungsstelle haben?
Ne? Für alles?
Ja, genau.
802.1x.
Eigentlich also, für alles.
Ja.
Ja, wobei häufig also, ist es ja, dass man wirklich intern irgendwelche Web-Services hat, ja, die man damit halt befeuern will.
Auch.
Ne? Klar, wir brauchen es ganz häufig, wenn wir über eAPTLS reden, also Authentifizierung von im Netzwerk. Computer oder auch im Wi-Fi. Und jetzt
nochmal den Bogen zurück zu Office.
Code-Signing-Zertifikate.
Genau. Könnten jetzt beliebt werden.
Genau, auch dafür kann man so eine interne PKI eigentlich ganz gut gebrauchen. Das ist eigentlich nicht, es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber Zertifikate sind halt grundsätzlich so ein Ding, die sind schwer zu verstehen.
Findest du?
Nee, das ist auch so das, was ich so im Kundenumfeld immer so mitbekomme. Also gerade dieses, bei S/MIME fällt mir das immer häufig auf. Ich habe total auf jeden Fall gehabt, dass Kunden mit S/MIME-Zertifikaten rumhantieren und dann sagen, oh, ich kann das nicht exportieren. Ja, weil du beim Erstellen vom Zertifikat nicht gesagt hast, dass der exportierbar sein darf.
Ja, ja. Beim Importieren musst du den Haken setzen bei, ne?
Ja, genau. Nur häufig ist das ja so, also bei vielen von diesen bei diesen S/MIME-Zertifikaten ist es ja häufig so, dass du so ein Zertifikat bestellst, dann kriegst du einen Link zugeschickt, dann gehst du drauf, dann wird das Ding generiert und der Browser übernimmt dann in diesem Fall zum Beispiel die Erstellung des Private Keys. Wenn der aber nicht als exportierbar markiert ist, dann kriegst du den von der Maschine nicht mehr runter.
Genau.
Dumm, wenn das ein Terminal-Server war.
Ja, nicht nur das. Wie oft hatten wir schon, ne, wurde dann importiert, Kunde bekommt einen neuen Rechner und da hat dann keiner drüber nachgedacht, das von dem alten Rechner mitzunehmen.
Genau.
Und das wird dann immer, wenn du halt das im Kleinen machst mit erstmal schon immer.
Ja, genau. Also ne, da musst du dann halt auch hässlich. Prozesse einfach hinter haben, die dafür sorgen, dass dieses Zertifikatsmanagement dann einfach passt. Mhm. Und dass Zertifikate nicht verstanden sind, haben wir auch gerade gelernt. Ich weiß nicht, wurdest du letzte Woche irgendwo abgelehnt, weil du mit EC-Karte zahlen wolltest und gesagt wurde, geht nicht?
Ich war tatsächlich nicht draußen. Also nirgendwo, wo ich mit EC-Karte zahlen wollte. Innerhalb
Deutschland konnte nicht mit EC-Karten zahlen, weil in irgendwelchen EC-Kartenlesegeräten Zertifikate abgelaufen sind. Ne?
Ups.
Nächstes Jahr werden wir das Ganze in der Telematik-Infrastruktur im Gesundheitswesen sehen, weil da werden nämlich die ersten Konnektoren 5 Jahre alt.
Mhm.
Und auch da laufen Zertifikate ab. Also Zertifikate, das ist schon nicht immer gut verstanden. Und das siehst du ja auch einfach daran, weil wie oft haben wir bei Kunden, also gerade bei Kleinstkunden, dann irgendwelche CAs auf Domain-Controllern gefunden oder auch
weißt du, wie viele Domain-Controller ich kenne, wo Wildcard-Zertifikate drauf installiert wurden, weil man einfach nicht wusste, wohin damit.
Okay.
Also mir fällt jetzt spontan einer unserer Hörer ein. Dem winke ich hier mal.
Okay. Nee, das so, ich, für LDAP-Signing oder für
nein,
was?
Für gar nichts. Einfach weil ich glaube, die Geschichte war, in dem konkreten Fall, der Dienstleister rief an, euer Zertifikat läuft aus, wir müssen das verlängern. Ja, dann macht das mal. Ja, dann hier, müsst ihr installieren. Ja, wo denn? Ja, wissen wir nicht. Ja, macht ihr das nicht? Ja, nee, dann lasse ich mal auf den Server. Und dann haben wir es einfach auf den Domain-Controller gehauen, weil
ja, wobei, ich glaube, ein Wildcard auf dem Domain-Controller ist kacke.
Ja, sowieso. Diese DCs existieren nicht mehr. Alles
okay.
Gut.
Ja, nee, das ist, ja. Aber das ist halt so eine Geschichte voller Missverständnisse.
Absolut.
So wie das mit der Pre-Win 2000-Gruppe.
Wie kommst du denn da jetzt von PKI da drauf?
Weil ich hatte da die Tage, hatte ich da jemanden, der hat sich irgendwie über Teams fürchterlich aufgeregt, weil er rausbekommen hat, wofür diese Gruppe alles gebraucht wird und wo sie überall verdrahtet ist.
Über Teams?
Hast Nein. du das nicht über Teams gemacht? Oder war das per Telefon?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so
auf
genau.
Auf jeden Fall bist du in dieses Rabbit Hole Prä-Windows 2000 User gefallen.
Nein. Ich sprach irgendwie mit dem ITSB von einem unserer Kunden und wir holperten so durch die Umgebung, ne, haben uns das eine und das andere angeguckt und was wir verbessern könnten. Und dann sagt er so ganz zum Schluss quasi so diese Türklinkenfrage, ne, wenn man so kurz vorm Gehen ist, sagt er so, ach ja, hier und die Gruppe Prä-Windows 2000, kompatibler Zugriff, die ist wahrscheinlich leer bei uns, oder? Und dann machen wir die auf und dann sehen wir erstmal leider noch alles Mögliche da drin, wo ich dann eben tatsächlich in dieses Rabbit Hole abgetaucht bin, warum das so ist und warum das ganz, ganz gruselig ist. Der Name gibt es ja eigentlich schon her, ne? Das war vor Active Directory Windows 2000.
Good old NT4, ja.
Good old NT4.
So in Koexistenzszenarien, Kompatibilität.
Ja, warum gibt es den heute noch? Also die Gruppe wird heute noch in neuen Domänen erstellt. Wenn du eine komplett neue Domäne mit einem Windows Server 2022 aufsetzt, existiert diese Gruppe noch und es ist nach wie vor. Ja, korrigiert mich, aber nach wie vor sollte es so sein, dass die authentifizierten Benutzer da drin sind. Warum ist das schlecht? Die authentifizierten Benutzer, die haben gewisse, in der Active Directory, gewisse Leserechte von sich aus, aber das ist auf bestimmte Attribute eingegrenzt. Ich kann den Namen von einem AD-Attribut, von einer Gruppe und so weiter, kann ich lesen, aber keine sicherheitsrelevanten Fakten, wie zum Beispiel, wer ist Mitglied dieser Gruppe etc. Die Prä-Windows 2000-Gruppe, ich kürze das jetzt einfach ab, der Name ist mir zu lang, die Prä-Windows 2000-Gruppe hat es aber schon. Die hat Leserechte auf Attribute wie, was hat mir da fallen, das war wohl das Passwort das letzte Mal gesetzt oder so gewisse Flags, die dir anzeigen, ob ein User-Passwort vielleicht, also ob ein Passwort existiert oder nicht, also ob es ein leeres Passwort ist, was ja auch schon mal geben soll, ne? Solche Flags können mit den Berechtigungen aus dieser Prä-Windows 2000-Gruppe ausgelesen werden. Wenn du da die authentifizierten User der Domäne reinpackst, dann können das alle User deiner Domäne auslesen.
Ja gut, das ist natürlich für jemanden, der Aufklärung betreibt, in diesem Fall ganz hilfreich. Ne?
Also dann halt Aufklärung, ja.
Ja, klar. Da kann man die nicht gefahrlos leer räumen.
Das ist das eigentlich Erschreckende daran, worüber
also
man sich jetzt so einfach leerräumen ist, glaube ich nicht. Ne? Also ich habe so gelesen Hinweise darauf, du musst aufpassen, wenn du ADFS hast, als Beispiel. Ja? PKI, die PKI-Server, darüber kamen wir jetzt darauf zu sprechen. Wenn du eine Active Directory integrierte PKI hast, die setzt sich automatisch in diese Gruppe rein. Also das Computerkonto.
Das Computerkonto, ja, weil das Computerkonto ist ja automatisch Mitglied der Certificate Publishers, was ja unter anderem deswegen interessant ist, wenn du der CA dann zum Beispiel sagst, wo sie zum Beispiel ihre CRLs oder Delta CRLs hin publishen soll. Ne? Wenn du das halt, wenn du dein CDP AIA auf einem separaten Webserver hast, dann kannst du halt da sagen, hier, ne, legst da hin. Und die CA geht ja in regelmäßigen Abständen hin und aktualisiert diese CRLs und dann liegen die automatisch da. Und das machst du, die Berechtigungsvergabe dafür machst du eben auch über diese Gruppe der Certificate Publishers, weil da eben entsprechend auch die Computerkonten der PKI-Maschinen drin sind. Ja.
Genau. Warum wird diese, also warum sind die PKIs aber in der Pre-Windows 2000-Gruppe? Das ist in einem ganz speziellen Fall, ist das problematisch, wenn du, die kannst du da rausnehmen. Ne? Das ist in einem speziellen Fall problematisch, nämlich wenn du den die Funktion verwendest, Restricted Certificate Managers. Also eingeschränkte, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, wie es auf Deutsch heißt. Die sind dafür da, wenn du jemanden hast, der zwar Berechtigung auf ein Template hat, also der hat Berechtigung, ein Template zu erstellen oder auch eine Anforderung zu beantworten. Der soll das aber nur für bestimmte AD-Gruppen können. Also beispielsweise ein Benutzer fordert ein Zertifikat an, er muss da die Anforderungen bestätigen, darf er nur für eine bestimmte Abteilung oder so.
Also quasi für so eine Art Genehmigungsworkflow für Zertifikate.
Ja, ja, genau. Ist also so eine Sonderfunktion, kannst du in den Eigenschaften von der PKI anknipsen. Und das ist historisch betrachtet ein Feature, was wohl immer noch darauf basiert, dass die Gruppenmitgliedschaften von AD-Usern vom Computerkonto ausgelesen werden müssen. Also ganz, ganz abstrus und total gruselig, dass es immer noch aktuelle Funktionen wie ein ADFS gibt, die darauf
ja gut, aber das ist ja etwas, was Windows Server sowieso mittlerweile auch an jeder Pore heraustropft, dieser heilige Gral der Rückwärtskompatibilität. Was halt vor 20 Jahren lief, muss auch heute noch laufen. Das ist ja auch das schöne Beispiel NTLM, was wir halt immer wieder mal haben, eben weil wir uns mit dem Thema halt relativ viel beschäftigen. Das ist halt, ne, Kompatibilität ist halt so eine heilige Kuh. Es will halt keiner hingehen und alte Zöpfe abschneiden. Also du...
Ja, aber immer wenn man es versucht,
du kriegst ja auch heute,
Dinge um die Ohren.
Du kriegst ja auch heute immer noch so, wenn du den Domain-Functional oder First-Functional-Level hochhebst, dann kriegst du ja, und die sagen, oh mein Gott, wenn du das jetzt machst, dann wirst du nie wieder einen alten Domain-Controller da reinkriegen. Und ich denke mir so,
warum sollte ich das auch? Genau.
Warum sollte ich das auch? Nein, ja, aber also wenn man da mal so ein bisschen mit offenen Augen halt auch durchs AD durchgeht oder durch Windows Server durchgeht, dann wird man halt an vielen, vielen Stellen immer wieder so Legacy-Zeug finden. Das ist
schon hä.
Und,
vielleicht gibt es da draußen auch Leute, die mir das erklären können, warum das Sinn ergibt. Also das will ich gar nicht anzweifeln.
Also und ganz ehrlich, wahrscheinlich müsste Microsoft da irgendwelche Entwickler ausgraben.
Oh.
Wahrscheinlich weiß es nur hier David Cutler persönlich, warum das so ist. da kann man mal gucken, das ist schon spannend. Also, aber das ist ja überhaupt dieses Thema, ne? Also Windows oder Active Directory Härten, das ist ja auch so Topfschlagen im Minenfeld, ne? Das kann ja nur schief gehen.
Naja, du musst halt schon sorgfältig vorher erstmal auditieren, bevor du da Sachen abknippst, ja. Aber ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon mal erwähnt, ne?
Genau. Hast du denn einen Aufreger der Woche?
Brauche ich noch einen?
Was war denn dein Aufreger der Woche?
Nein, ich habe mich nur einfach immer noch über die Pre-Windows 2000-Gruppe aufgeregt. Wir haben ja auch erst letzte Woche aufgenommen. Was soll ich mich denn jetzt schon wieder aufgeregt haben? Nein, natürlich habe ich mich aufgeregt. Ich rede mich jeden Tag auf über Telefonie, über kaputte DCs. Heute habe ich mich über einen kaputten DC aufgeregt. Frag mich nicht, warum dieser DC
kaputt ist. Einfach kaputt?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Das Nachforschen, das ist jetzt wieder so.
Nachforschen dauert wie länger als das Ding aus dem Fenster treten.
Ganz genau. Ich habe es aus dem Fenster getreten.
Sehr gut. Nee, ich habe also einen richtigen Aufreger der Woche habe ich nicht. Also ich bin halt in dieses Rabbit Hole Broadcom und VMware gefallen. Insofern, das wird wahrscheinlich noch für die Zukunft genügend Stoff haben, sich aufzuregen. Mhm. Und ja. In diesem Sinne, kein Aufreger der Woche bei mir. Nächste Woche gerne wieder. Obwohl, nächste Woche nehmen
nächste
wir ja
Woche
nicht
halt
auf.
Nicht.
Genau, weil genau. Da bist du ja dann im wohlverdienten Urlaub.
Ja, da bin ich an der Ostsee und ich werde vermutlich nicht mal ein Notebook mitnehmen.
Ich nehme dich beim Wort. Gut, also in diesem Sinne würde ich sagen, dann haben wir doch die Ereignisse der letzten Tage gut zusammengekehrt und
verarbeitet.
Bleibt gesund.
Metall. Bleibt gesund, genau.
Bleibt uns treu. Habt Spaß am Gerät.
Bis
zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.